Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Gefäßforum Österreich.
Grüß Gott, mein Name ist Afshin Asadian, ich bin Gefäßchirurg und wissenschaftlicher Sprecher des Gefäßforum Österreich. Für mich ist Medizin vordergründig Gesundheit fördern, statt ausschließlich Krankheit behandeln.
Hallo, ich bin Miriam Kliever und Gefäßchirurgin und leitende Oberärztin am Klinikum Ottakring in Wien. Die Gefäßgesundheit und vor allem auch die Prävention ist mir ein sehr wichtiges Thema, weil wir bei unseren Patienten häufig erst das Endstadium der Gefäßerkrankung sehen und weil ich sehr wichtig finde und auch glaube, dass man schon bereits in jungen Jahren etwas für seine Gefäßgesundheit tun kann.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Anti-Aging, Happy Aging, das sind populäre Begriffe, aber leider verkennen die meisten von uns, dass man nicht nur außen, sondern auch inwendig altert. Und hier altern zuallererst die eigenen Gefäße. Und wenn die schlecht altern, dann betrifft das auch das Versorgungsgebiet, unseren Körper. Warum, Herr Dr. Asadian, Frau Dr. Kiewer, warum ist Gefäßgesundheit ein Thema, das uns alle betrifft, aber eben nicht nur ältere Menschen?
Ich würde mal gerne ein bisschen ausholen, weil die Antwort vielschichtig ist. Wir haben grundsätzlich drei Gefäßsysteme im menschlichen Organismus. Alle drei unterschiedlichen Gefäßsysteme können unterschiedliche Erkrankungen, Krankheitsbilder verursachen. Und diese sind auch häufig zu unterschiedlichen Abschnitten im Leben betroffen. Wir haben das arterielle Gefäßsystem, also die Arterien, die das sauerstoffreiche Blut vom Herzen wegtransportieren. Da sind die Krankheitsbilder meistens degenerativ, das heißt infolge des zunehmenden Alters. Dann haben wir das venöse System, das sauerstoffarme, das verbrauchte Blut sozusagen zum Herzen zurücktransportiert. Da haben wir einerseits nicht ganz so wenige angeborene Erkrankungen, venöse Malformationen, dann auch degenerative Erkrankungen, aber die schon im viel jüngeren Alter auftreten können, wie zum Beispiel Krampfadern. Und als letztes haben wir das lymphatische System. Das ist das feinste Gefäßsystem, das kein Blut transportiert, sondern eine Flüssigkeit, die sich Lymphflüssigkeit nennt. Und das ist so quasi das, was übrig bleibt zwischen dem arteriellen Blut und dem venösen Blut, was im Gewebe hängen bleibt. Und die Erkrankung des lymphatischen Gefäßsystems ist sehr variabel und häufig von äußeren Traumata verursacht.
Welche Warnzeichen sollte man ernst nehmen, bevor was passiert?
Das ist eine komplizierte und sehr komplexe Frage. Man sollte jedes Warnzeichen ernst nehmen. Und ich glaube, wir sollten hier ein bisschen differenzieren zwischen der wirklichen Prävention, also der wirklichen Vermeidung von Erkrankung. Das fängt damit an, dass man vielleicht den Kindern eher Äpfel als kiloweise Schokolade zum Essen gibt, wobei ich selber gerne Schokolade esse. Also ich bin kein Asket, sondern eher hedonistisch angehaucht, aber trotzdem. Geht dann weiter zu Bewegung, schädliche Einflüsse von außen zu vermeiden. Also das ist das eine Thema, die tatsächliche Prävention von Krankheit. Und dann natürlich, wenn sich im Körper etwas verändert, in einer Art und Weise, das quasi über Nacht kommt und sich nicht auch über Nacht wieder zurückverändert. Also eine Schwellung am Bein zum Beispiel, eine Funktionsstörung. Das sind Themen, die man ernst nehmen sollte.
Warum, Frau Dr. Kiewer, werden viele Gefäßerkrankungen zu spät entdeckt?
Ja, auch das ist relativ komplex. Es ist so, dass vor allem die arteriellen Erkrankungen, also die Arterienverkalkung, wir nennen das auch die Arteriosklerose, häufig erst spät entdeckt wird, weil das Endorgan, also die Beine oder das Herz oder das Gehirn, die häufig von Arteriosklerose betroffen sind, weil das Endorgan erst relativ spät Symptome macht. Wir gehen davon aus, dass eine Arterie erst zu einer Minderdurchblutung führt, wenn die Einengung über 70% ist zum Beispiel. Daher, und weil diese Verkalkungen bis dahin nicht wehtun, werden sie nicht bemerkt sozusagen. Und daher sehen wir oft erst die Auswirkungen wie ein Schlaganfall, Herzinfarkt, Minderdurchblutung des Beines mit entsprechend nicht abheilenden Wunden etc. Und es ist auch der Grund, dass die Menschen die Warnzeichen und eventuell auch die Risikofaktoren vielleicht nicht richtig behandeln oder auch selbst gar nicht wahrnehmen oder nicht davon wissen.
Das Gefäßforum Österreich hat zuletzt mit kostenlosen Aorten, Screenings und einer Aufklärungskampagne auf sich aufmerksam gemacht. Nach dem Motto quasi lieber einmal zu viel nachschauen als zu spät handeln. für unsere nichtärztlichen Zuhörer, was genau ist ein Aneurysma und warum gilt es als, ja, als tickende Zeitbombe?
Als Aneurysma bezeichnet man eine Erweiterung eines Gefäßes um 150% des Normaldurchmessers. Also in Zahlen, Sie haben eine Aorta, die 2 Zentimeter haben sollte und ab 3 Zentimeter und mehr reden wir von einem Aneurysma, der Aorta in dem Fall. Und wenn Sie einen gewissen Durchmesser überschreiten, beim Mann 5,5, bei der Frau 5 Zentimeter, das ist jetzt so der Wert, an dem wir uns festhalten. Es gibt andere Werte, die interessanter wären wahrscheinlich, aber die vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert sind, um die zu verfolgen. Aber wenn diese Werte überschritten sind, dann häufen sich die Wahrscheinlichkeiten, dass dieses Aneurysma platzt und dann eben tödlich endet. Auch hier ist grundsätzlich wichtig, dass wir mit diesem Aneurysma-Screening, und das ist ja nicht unsere Erfindung, sondern das wird in vielen Ländern mittlerweile tatsächlich durchgeführt, nicht Patienten rausfischen wollen, um sie zu operieren, sondern es gibt da sehr, sehr interessante Studien, die klar zeigen, dass Patienten, die einem Screening zugeführt haben, eine längere, gesunde Überlebenszeit haben. Weil viele dieser Menschen, das hat ja Frau Dozentin Kliwer vorher auch gesagt, im Zustand der Kugelsicherheit sich wehnen. Also das ist so immer der klassische 50, 55, 60-jährige Mann, der meint, er ist unverwundbar, weil halt noch die Veränderungen im Gefäßsystem keine klinisch relevante oder auffällige Manifestation haben. Und diese Menschen haben aber häufig einen unerkannten Blutdruck im Hintergrund, unerkannte Hypercholesterinämie im Hintergrund, Blutzucker und ähnliches. Und durch diese Screening-Maßnahmen holen wir uns diese gesunden, unter Anführungszeichen, Menschen und können früh Risikofaktoren erkennen und diese dann auch modulieren. Das heißt, das Aneurysma ist in dem Fall tatsächlich nur der Beifang, sondern hier wollen wir Menschen dazu motivieren, ein gesünderes Leben zu führen und ihre Risikofaktoren zu optimieren.
Wie läuft so ein Ultraschall-Screening ab? Und für wen ist es empfohlen? Wir haben jetzt schon ein paar Altersdaten gehört.
Genau, also empfohlen ist es für Menschen, die entsprechende Risikofaktoren aufweisen. Die Risikofaktoren sind einmal das Alter über 65 Jahre. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch jüngere Menschen schon an einem Aortenaneurysma erkranken können, aber das tritt in jüngerem Alter sehr, sehr selten auf. Die anderen Risikofaktoren sind die arterielle Hypertonie, also der Bluthochdruck, das Rauchen und auch eine erbliche Vorbelastung. Und wir wissen, dass Männer deutlich häufiger davon betroffen sind als Frauen. Also wenn man eine oder mehrere dieser Risikofaktoren aufweist, dann ist man schon ein guter Kandidat für ein Aneurysma-Screening. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, dass es eine vollkommen schmerzfreie Untersuchung ist, die auch keine besondere Vorbereitung bedarf. Also die Menschen kommen zu uns zum Screening, das dauert 5 bis 10 Minuten. Mit einem Ultraschallkopf wird einmal über dem Bauch die Aorta ausgemessen. Wir können den Durchmesser und eventuell auch Wandunregelmäßigkeiten mit dem Ultraschall sehr gut detektieren, beurteilen und auch notieren sozusagen und können dann auch im Verlauf das Screening wiederholen, um zu schauen, ob die Aorta eventuell wächst.
Warum ist es so wichtig, diese Untersuchung regelmäßig durchzuführen?
Ja, wie ich gerade schon sagte, ist es ein Prozess, der über Jahre andauern kann. Ein Aneurysma entwickelt sich in der Regel nicht von heute auf morgen. Und es ist eben wichtig, wenn wir schon sehen, dass die Aorta zum Beispiel schon 2,5 oder 3 Zentimeter hat, in regelmäßigen Abständen zu schauen, wie verhält sich das? Wird die Aorta größer und wie schnell wächst sie? Die Indikation für eine Operation ist nicht alleine der Durchmesser, sondern auch die Schnelligkeit des Wachstums, was uns eine Information darüber liefert, wie aggressiv die Erkrankung in dem Bereich sozusagen voranschreitet.
Welche Erfahrung haben Sie, Herr Dr. Sadian, bei den jüngsten Screening-Tagen gemacht? Wie reagieren die Menschen darauf, wenn sie hören von der Möglichkeit, dass man sich regelmäßig schallen lassen kann, seine Gefäße schallen lassen kann?
Ich glaube, wir müssen auch hier wieder die Veränderungen in den letzten Jahren uns anschauen. Das Gesundheitssystem ist tatsächlich mit höheren Barrieren ausgestattet. Das heißt, der Zugang zum Gesundheitssystem ist für Patienten schwieriger geworden. Und wir sehen auch ein bisschen einen Shift in den Patienten, die zu uns kommen. Ich denke aber grundsätzlich, dass wir in Österreich, und da gibt es ja Zahlen, die nicht sehr erfreulich sind, zu wenig für Vorsorgemaßnahmen ausgeben. Und da muss man, glaube ich, ganz klar differenzieren. Also was sehen wir als Vorsorge? Man kann Vorsorge sehen als die frühe Erkennung von Erkrankung, damit man sie im frühen Stadium behandelt. Das ist aber in Wirklichkeit, also das wird auch unter dem Begriff Prävention geführt. Das ist, glaube ich, eben keine echte Prävention, sondern eben tatsächlich nur die Früherkennung. Und wir wollen ja eigentlich in der echten Prävention anfangen. Und wenn wir uns anschauen, wie häufig ist so ein Aneurysma, dann sehen wir, dass Aneurysmen ja relativ gesehen seltene Erkrankungen sind, altersabhängig, weltdegenerativ. Aber die sind auch bei den häufigsten Patientengruppen, also wenn Sie zum Beispiel ein Mann sind, der viel geraucht hat, in dessen Familie ein Aneurysma vorhanden ist und der einen Leisten- oder Nabelbruch zum Beispiel hat, dann hat dieser Mensch zwischen 7% und 10% Wahrscheinlichkeit, ein Aortenaneurysma zu haben, ab dem, wenn er sich in der 7. Lebensdekade, also über 60 Jahre alt ist. Das ist nicht viel. Und wenn ich das jetzt dann runterbreche auf einen 65-Jährigen, der all das nicht hat, dann ist das im Promillbereich. Also wir können mit Steckbriefen die Patienten sehr gut einschränken und eingrenzen. Aber wie gesagt, das Thema hier ist ja ein anderes. Wir wollen Menschen motivieren, früh Risikofaktoren, die alle Gefäßerkrankungen betreffen, zu erkennen und zu behandeln. Und das ist sozusagen unser wirkliches Kernziel. Und dieses Kernziel kann man aber mit plastischen Bildern gut erreichen. Das rupturierte Aneurysma ist halt immer eine sehr drastische Geschichte, die auch tatsächlich leider immer wieder vorkommt. Aber vielleicht, dass wir uns einmal so eine Zahl vorstellen, Atherosklerose und deren Bedeutung. Bei unter 49-jährigen Frauen haben wir ein Herzinfarktrisiko von 9 pro 100.000 in der westlichen Welt. Bei unter 49-jährigen Männern 35 pro 100.000. Und bei Frauen zwischen 50 und 69 91 pro 100.000 und bei Männern im gleichen Altersabschnitt 274 pro 100.000. In der nächsten Lebensdekade multipliziert sich das noch einmal mal 4 bis 5. Alles Atherosklerose-assoziierte Erkrankungen, alles Erkrankungen, die, wenn man frühzeitig die Risikofaktoren moduliert, vermeidbar wären.
Ich fasse jetzt mal diesen ersten Teil zusammen. Gefäßerkrankungen entstehen nicht von heute auf morgen, aber im Stillen offensichtlich und haben auch viel mit Lebensstil zu tun, mit erhöhten Blutfettwerten, Bluthochdruck und allgemein einem ungesunden Lebensstil. Wie beeinflussen Cholesterin, Blutfette, Zuckerwerte unsere Gefäße?
Ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage. Denn dauerhaft erhöhte Blutfette und auch dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte können die Ablagerung, die Arterienverkalkung, die Bildung von Plaques relevant beeinflussen und schneller voranschreiten lassen. Prinzipiell hat natürlich jedes Blutfett, also wir hören immer von den guten und von den schlechten Blutfetten, hat natürlich seine Aufgabe im Körper. Aber wenn das LDL, das wird so im Volksmund als das schlechte Blutfett dargestellt, und es ist in dem Fall schlecht, wenn es sehr erhöht ist im Blut, dann kann es zur Ablagerung an der inneren Gefäßwand kommen und auch eine Entzündungsreaktion hervorrufen. Und diese Entzündungsreaktionen werden vom Körper natürlich wieder bekämpft und dadurch entstehen aber noch mehr Ablagerungen. Und das Gleiche ist beim erhöhten Blutzucker eben auch. Auch da können sich Anteile in den Gefäßwänden ablagern. Und das Gemeine ist auch noch, wenn beides zusammenkommt, dann wirkt es wie ein Akzelerator, also dass erhöhte Blutzuckerwerte und erhöhte Blutfette sozusagen noch schneller zu Ablagerungen und damit auch zu Einengungen und eventuell Organschäden führen können, also Arterieneinengungen, Verkalkungen führen können.
Für viele Hörerinnen und Hörer interessant, welche Rolle spielt die Ernährung? Kann man Gefäßveränderungen auch durch einen, sagen wir, wenn ich jetzt wirklich es schaffe, es gibt nichts Schwierigeres, als den Lebensstil zu ändern, das weiß ja wahrscheinlich jeder, aber kann man das wirklich rückgängig machen?
Also sehr starke Verkalkungen, die schon zu einer relevanten Einengung geführt haben, die bekommt man durch einen Ernährungsstil oder Änderung der Lebensgewohnheiten in der Form nicht mehr weg. Das muss man dann tatsächlich operativ oder minimalinvasiv behandeln. Was aber ganz wichtig ist und was eine große Rolle in der Prävention spielt, man kann die Frühstadien der Atherosklerose und der Bildung von Gefäßverkalkungen durchaus durch Ernährung und gesunden Lebensstil beeinflussen. Es ist klar, dass wenn wir viele Stoffe wie Fette und Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, dass das eben auch die Blutfette und Blutzuckerwerte dauerhaft erhöhen kann und dann zu Ablagerungen führt. Entsprechend ist es wichtig, dass wir eine ausgewogene Kost mit Vollkornprodukten, sehr pflanzenlastig, also viel Gemüse und Obst und auch gesunde Fette in Form von Nüssen, Fisch, Olivenöl, Avocado etc. zu uns nehmen und nicht sozusagen die stark verarbeiteten Fette. Also mit Lebensstil, viel Bewegung, gesunde Ernährung, kann man die Frühstadien der Atherosklerose durchaus beeinflussen. Und ganz wichtig kommt eben dazu, wenn man einen der Risikofaktoren tatsächlich hat, vielleicht auch genetisch oder vererbt, gibt es auch Formen der Hyperlipidämie, dass man die tatsächlich sehr aggressiv und gut behandelt, sodass die Werte in einem grünen Bereich sind sozusagen. Also wenn man diese Punkte beachtet, dass man medikamentös Lebensstil und Ernährung beachtet, kann man die Frühstadien durchaus aufhalten. Ja.
Vielen Dank. Wir sprechen mit Dr. Asadien und Dr. Kliwer vom Gefäßforum Österreich. Herr Dr. Asadien, warum ist Prävention von Gefäßerkrankungen auch volkswirtschaftlich bedeutsam? Gibt es dazu Berechnungen?
Also zu dem Thema gibt es sicherlich viele Berechnungen, die man in unterschiedliche Richtungen rechnen kann. Man kann das alles natürlich zynisch sehen und sagen, wenn jemand bis 65 arbeitet und am Tag seiner Pensionierung tot umfällt, dann ist er möglicherweise der beste Kandidat, zumindest fürs Pensionssystem. Aber wir wollen ja uns nicht mit den merkwürdigen Dingen sozusagen der verschiedenen Berechnungen auseinandersetzen, sondern ich glaube, viel wichtiger ist es, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir eine zufriedene, vielleicht auch glückliche Gesellschaft haben können. Und dazu gehört natürlich das persönliche Wohlbefinden. Und das hat auch viele, viele Dimensionen. Wie Frau Dozent Kliwer das vorher ausgeführt hat, ist die Art der Ernährung wichtig. Aber wenn wir uns jetzt das genau anschauen, dann impliziert das viele unterschiedliche Dinge, die eine Gesellschaft und den Wohlstand der Gesellschaft zwingend notwendig macht. Das heißt, man muss gebildet sein, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum das so ist. Man muss ein gewisses Maß an Wohlstand haben, damit man sich auch das leisten kann. Und man muss auch die Zeit dafür haben. Die Zeit und der Wohlstand sind da, glaube ich, irgendwie so eine Gleichung, die immer sehr interessant sind. Und wenn wir uns tatsächlich anschauen, wo wir in Österreich vor 10, 15 Jahren gestanden sind zum Beispiel, dann habe ich persönlich den Eindruck, dass wir vor allem, was die Bildung betrifft, damals verglichen zu heute besser dagestanden sind. Und jetzt, wenn wir da wiederum die Volkswirtschaft nehmen sozusagen, würde ich persönlich aus meiner Wahrnehmung sagen, dass der Wohlstand, den eine Gesellschaft hat, natürlich auch ihre Bildung und ihre kognitive Fähigkeit ist. Und da haben wir an Wohlstand verloren. Und da gilt es vielleicht wieder aufzuholen und aufzuschließen. Also das Thema, wie gesagt, Gesundheit, Ernährung und dann natürlich das Vermeiden von Krankheit hinten nach, vermeidbarer Krankheit, ist in vielen Dimensionen viel mehr an der Bildung angehängt und geknüpft und die ist wiederum natürlich von der wirtschaftlichen Leistung eines Landes abhängig, als man es glauben möchte. Und da wäre mein Appell eigentlich, dass wir mehr ins Bildungssystem investieren sollten als in die Behandlung von Krankheiten. So paradox das klingen mag.
Wo sollte das Bildungssystem da ansetzen?
Ich habe natürlich hier mit vollen Hosen recht leicht stinken. Das muss man klar sagen. Ich habe das Privileg gehabt, in vielen Ebenen gebildet und ausgebildet worden zu sein. Aber ich glaube, das Hauptthema ist eine Frage der Verantwortlichkeit. Und wir haben in Österreich, aber besonders in Wien, eine Tradition des »Wir machen das für euch«. Und diese Tradition des sozusagen jemanden an der Hand nehmen und dadurch die Verantwortlichkeit abnehmen, führt natürlich dazu, dass man auch von anderen erwartet, dass sie es für einen richten. Und hier sehe ich ein Riesenproblem. Wir sind für uns selber verantwortlich, soweit es in unseren Möglichkeiten steht. Und das ist eigentlich ein Appell, glaube ich, der wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns mehr um uns und unsere Mitmenschen kümmern. Und das ist ja eines der Missionen natürlich auch vom Gefäßforum, dieses Empowering und Enabling, dass wir Menschen die Instrumente in die Hand geben, dass sie sich selber qualifiziert um ihr eigenes Schicksal positiv kümmern können.
Bei den jüngsten Screening-Tagen sind die Menschen, die sich dafür interessieren, in Kontakt gekommen mit einem Fach, das man als Hightech-Fach mittlerweile bezeichnen kann. Es gibt Karotis-Screenings, es gibt Pulswellenmessungen, es gibt digitale Präventionsprogramme. So im Großen, wie weit ist die Technik in der Gefäßmedizin heute? Was kann die moderne Bildgebung leisten? Was kann vielleicht sogar telemedizinisch schon gemacht werden?
Ja, also wir sind da durchaus schon sehr weit. Die moderne Bildgebung für uns ist vor allem in der Gefäßdiagnostik das CT, also die Computertomographie und nachgerückt auch MRTs wichtig und sehr aufschlussreich. Mit diesen Bildgebungsmethoden, vor allem mit der CT-Angiografie, bekommen wir sehr genaue Informationen über das Gefäßsystem und können bei fast allen arteriellen Erkrankungen sehr genau individuell eine Behandlung planen. Und gerade beim Aortenaneurysma, auch bei komplexen Aortenaneurysmen, die dann entstehen, wenn das Aneurysma in die Nähe der Organarterien kommt oder bereits in diesem Bereich fortgeschritten ist, dann brauchen wir individuelle, passgenaue Prothesen. Und in diesem Bereich ist die Bildgebung und die Prädiktion von der Applikation dieser Prothesen sehr wichtig, sehr weit vorangeschritten und hilft uns, dass wir quasi im Hintergrund für den Patienten schon die beste, minimalinvasivste und individuellste Behandlung planen können. Also sehr wichtig und sehr weit, würde ich sagen. Eine ganz andere Sache ist die Telemedizin und vielleicht auch der Einfluss von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Auch in dem Bereich tut sich wahnsinnig viel. Wir führen Gespräche, haben eigene Ideen und haben auch Anwendungen im Bereich, was vielleicht auch in Zukunft in der Telemedizin möglich sein wird, dass Patienten ihre Daten selber eingeben, ihre Symptome eingeben und dann Risikoscores bekommen für bestimmte Erkrankungen und dementsprechend sich dann bei uns melden können oder auch sehen, okay, mein Risiko ist hier und hierfür sehr gering, aber vielleicht in einem anderen Bereich höher. Also vielleicht besser telemedizinisch einordnen können, worum es geht und sich selber sozusagen bilden und abchecken können, was ihren Körper angeht. Ja. Also in dem Bereich tut sich wahnsinnig viel und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren viel für den Menschen entwickeln.
Und welche Entwicklungen sehen Sie da in den nächsten Jahren konkret? Also vor allem im niedergelassenen Bereich bei den Kolleginnen und Kollegen?
Also das eine ist die technische Entwicklung, dass viele Geräte, früher hat man zum Beispiel ein riesen Ultraschallgerät gebraucht, um überhaupt den Patienten anschauen zu können und hat wenig und bildmäßig schlechte Informationen bekommen. Mittlerweile ist es so, dass die Technik vor allem für den niedergelassenen Bereich deutlich besser geworden ist. Man kann mittlerweile Ultraschallsonden an iPads anschließen und hat da auch schon wirklich ein gutes Bild. Das bedeutet, man ist mobiler damit und kann es einfacher anwenden. Es ist auch mit weniger Kosten verbunden. Früher haben die Ultraschallgeräte wahnsinnig viel gekostet. Mittlerweile kann man eben diese Minimalvarianten, die auch schon sehr aufschlussreich sind, für deutlich weniger Geld erwerben, was im niedergelassenen Bereich durchaus wichtig ist. Und ich denke auch, dass durch Risikoscores, durch Eingaben von Symptomen etc. und durch die digitale Vernetzung die Kommunikation zwischen Arzt und Patient deutlich erleichtert werden kann.
Sie haben was sehr Wichtiges angesprochen. Ich würde da gerne was ergänzen, was immer wieder übersehen wird. High-Tech, also Sie merken, oder was Sie damit sagen, ist natürlich, es ist technologisch, aber auch technisch, das ist richtig. Aber was immer wieder untergeht, und das ist auch so ein bisschen ein Thema in der Ärztedichte, die da vorhanden ist, ist, dass wir ein sehr klinisches Fach sind und dass wir auch eine große Verbindung mit unseren Patienten brauchen, auch eine Empathie und auch Integrität, denn wir erzählen ihnen eigentlich immer unangenehme Sachen. Sie sollen zum Rauchen aufhören, sie sollen weniger fressen, sie sollen sich mehr bewegen, weil sonst wird was Furchtbares passieren. Also das sind jetzt keine Dinge, die einen sympathisch machen. Und das muss man natürlich auch in einer gewissen zeitlichen Komponente, aber auch zwischenmenschlich rüberbringen. Und ich glaube, das sind so die Themen auch der Zukunft. Das wird ein Avatar vielleicht einmal rüberbringen. Die werden das sicher recht gut umsetzen in Zukunft. Aber dieser zwischenmenschliche Aspekt, der einen Menschen überzeugt und nicht überredet, Dinge für sich zu tun, sind so unglaublich wichtig, neben dem technischen Aspekt. Und das ist so auch diese Spannungsbreite und das Interessante in unserem Fach, dass wir einerseits manuell wahnsinnig tätig sind, aber eben diesen zwischenmenschlichen Anteil daran ebenfalls kultivieren können und müssen.
Kurz zur Awareness kommen, gibt es eigentlich Pläne, Gefäß-Screenings flächendeckend anzubieten? Wüssten Sie davon?
Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in Österreich auch seitens der Österreichischen Gesellschaft für Gefäßchirurgie seit Jahren versuchen, im Gesundheitssystem durchzudringen mit den Krankenkassen, dass es in der gesunden Untersuchung für den Arzt abbildbare Leistungen gibt. Also zum Beispiel der Aortenschall, den gibt's gar nicht. Man muss eingeben einen Schall Oberbauch und dann werden alle Oberbauchorgane angeschaut und diese Screening-Position ist nicht vorhanden. Und das ist ja auch so ein bisschen natürlich, was nicht vorhanden ist oder was nicht verrechenbar ist, das gibt's nicht. Also das wäre für uns ein sehr wichtiger erster Schritt und das ist ja keine Fantasie, die uns sozusagen entsprungen ist, sondern das wird in Deutschland gemacht. Sogar in England, das ein ultra underfunded Medical System hat, wird das gemacht, weil das eben zeigt, wie wertvoll diese eine kleine nicht-invasive Maßnahme ist. Aber ich fürchte realistisch, dass die Politik und vor allem die Gesundheitspolitik zurzeit zu sehr mit sich selber beschäftigt ist, auch die Ärztekammer, und konstruktive Lösungen nicht sucht. Und ich möchte noch einmal wiederholen, das Aneurysma-Screening hat andere Effekte. Es geht nicht darum, dass wir Aortenaneurysmen zum Operieren finden wollen, sondern es ist ein unglaublich kräftiges und wertvolles Instrument, Menschen darauf aufmerksam zu machen oder ihnen zu zeigen, dass sie noch im gesunden Gefühl Risikofaktoren haben, eine Gefäßerkrankung zu entwickeln und ihnen zu helfen, nicht krank zu werden. Das ist so unglaublich wichtig und hat mit dem Aneurysma an sich relativ wenig zu tun.
Ja, vielen Dank, Aschin. Ich würde noch dazu ergänzen, dass wir aufgrund der fehlenden Unterstützung von Politik und Trägern letzten Endes vom Gefäßforum Österreich und auch in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Gefäßchirurgie dieses Screening insofern flächendeckend organisiert haben, dass wir in jedem Bundesland zumindest eine Klinik organisiert haben, die das Screening einmal im Jahr in dieser Screening-Woche angeboten hat. Wir haben so viel Rücklauf und Anfragen gehabt, dass die Termine bei weitem nicht ausgereicht haben. Das zeigt also, dass die Menschen sich schon mit Prävention beschäftigen und darauf aufmerksam werden. Und wir besprechen das jetzt intern, wie man natürlich eventuell im nächsten September 26 sozusagen bei der nächsten anstehenden Screening-Woche mehr Termine zur Verfügung stellen kann. Also wir machen das sozusagen auf eigene Faust aufgrund der fehlenden Unterstützung. Ja, aber es ist uns durchaus wichtig, dass, wie der Dozent Asadian gesagt hat, durch diese kurze Untersuchung ein Kontakt zur Gefäßgesundheit geschlossen wird und eventuell auch andere Risikofaktoren mitbehandelt werden können und die Menschen überhaupt eine Aufmerksamkeit auf ihr eigenes Gefäßsystem bekommen sozusagen.
Kommen langsam zum Schluss. Was bleibt hängen? Ja, vielleicht, dass man für seine Gefäße so gut sorgen sollte, wie manche Menschen für ihr Auto. Regelmäßige Kontrolle, bevor was kaputt geht. Wenn Sie den Menschen eine Botschaft mitgeben würden, könnten, welche wäre das?
Da würde ich Benjamin Franklin zitieren. An ounce of prevention is better than a pound of cure.
Ja, so ähnlich würde ich das auch sagen. Auf Deutsch, achten Sie auf sich selber, achten Sie auf Symptome an Ihrem Körper, wenn sich etwas verändert, und geben Sie sich täglich wieder den Anstoß, sich gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen.
Sagen Miriam Giewer und Afshin Asadian vom Gefäßforum Österreich. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke.
Und an alle Hörerinnen und Hörer gerichtet, vielleicht ist gerade jetzt der richtige Moment für einen Gefäßcheck.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.